Thekenphilosophen, der Talk. Der große WM-Rückblick mit Ralf Friedrichs und Thomas Wagner. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei den WM-Thekenphilosophen, die sich wieder einer Fußball-Weltmeisterschaft widmen. Diesmal dem Jahr 1994. Und als erstes begrüße ich meinen ständigen WM-Thekenphilosophen-Gast hier, Thomas Wagner.
Hallo Thomas. Ich habe noch einen leichten Kater von 90.
Ja, das war eine Riesenfeier beim letzten Mal.
Haben wir schön gefeiert.
Also wir haben dann, glaube ich, mit den Profis nicht nachgestanden.
Ne? Ganz genau.
War eine geile Sache. Ich kann mich zwar nicht an alles erinnern, aber wenn die Bilder auch vom Entwickeln kommen, dann weiß ich auch ungefähr, wie der Urlaub war. So hat mal ein ehemaliger Kollege zu mir gesagt. Aber okay, anderes Thema. Wir kommen Far Away to America, ne? USA, 1994, eine WM in einem Land, wo die Leute die Einwürfe gezählt haben, wo sie mit Fußball erstmal überhaupt nichts anfangen konnten. Und dann hat diese WM nachher einen der höchsten Schnitte überhaupt.
Weil das finde ich auch das Positive, muss man mal sagen, wenn man heute über WM-Vergaben spricht. Ein Land, wie du sagst, in dem Fußball keine große Rolle spielt, aber das finde ich auch nachvollziehbar, dass man sagt, solche Märkte muss man erobern, aber die Amerikaner sind ja so. Wenn was Neues da ist, die interessieren sich erstmal dafür.
Und machen eine riesen Show halt.
Ganz klar. Genau. Ne? Aber das war so von den Bildern, von den Zuschauern um und drum, war das eine gute WM. Also da lasse ich auch nichts drauf kommen.
Nee, also da waren wir auch alle überrascht, glaube ich, ne, weil ich meine, klar, die hatten ja bis dahin auch noch keine richtige Liga. Das war auch einer der Punkte, die die FIFA damals als Bedingung gestellt hat, genau, dass sie da eine ordentliche Liga aufstellen.
Und das hat ja jetzt so, wenn man jetzt ein bisschen da drauf guckt, so 25, 30 Jahre danach, das ist schon ein ordentliches Niveau. Das ist keine europäische
Major League Soccer.
Genau, das ist keine europäische Top-Liga, aber das ist wirklich deutlich besser geworden.
Ich glaube, so in einigen europäischen Ländern könnten sie nicht nur mithalten, sondern dann wären sie mittlerweile auch durchaus in der Lage, die
zu Es gab übrigens im Vorfeld der WM eine Tragödie. Die sambische Nationalmannschaft ist auf dem Weg zum Qualifikationsspiel gegen den Senegal abgestürzt.
Oh, ganz
also
schön,
93, ja. eine Tragödie. Und es gab natürlich dann nach dem Spiel der USA gegen Kolumbien das Andres Escobar, dem ein Eigentor unterlaufen ist.
Es ging 1-2 aus.
Genau, und der ist
Kolumbien dann war ausgeschieden.
In einer Medellíner Nachbar erschossen worden. Und es konnte zwar letztlich nicht ganz geklärt werden, ob es tatsächlich deshalb war oder ob es eine Verwechslung war, aber es gab viele, die sagen, dass da Syndikate auf dieses Spiel gewettet haben und er deshalb erschossen wurde. Also Tragödie.
Das ist eine Riesentragödie, eine der größten Tragödien der WM-Geschichte überhaupt. Und das sollte man auch ruhig nochmal in den Vordergrund stellen. Und ja, wie gesagt, erwiesen ist es nicht, aber naja, es ist doch dann recht wahrscheinlich.
Übrigens, weil du gerade gesagt hast, dass es am Anfang keinen interessiert hat, die Einschaltquote in den USA bei der Auslosung 1993 0,5%.
Oh, so, by the way. Ja, okay. Ne, die denken sich wahrscheinlich auch, was wird denn da gemacht?
Und genau.
Ja, wie gesagt, sie haben lange Zeit lang mit diesem Sport nicht viel anfangen können. Es gab auch sehr viel Sticheleien nach dem Motto, ja, unsere Kinder lernen das ganz am Anfang, bis sie dann anfangen, sich für den richtigen Sport zu interessieren. Also das hat sich ein bisschen gewandelt, wird sich aber, glaube ich, nie ganz drehen. Die Amerikaner haben halt ihr eigenes Ding und das ist ja völlig okay. Und der Fußball in Europa und weltweit, das ist halt kein amerikanisches Ding.
Genau.
Wird wahrscheinlich auch immer so sein.
So, gehen wir mal in die Vorrundengruppen rein. Machen wir mal ein bisschen Tempo, ne?
Also erstmal ganz kurz, was England mal wieder fehlte und die Franzosen es nicht geschafft hat und auch der Europameister Dänemark, der Sensations-Europameister.
Das gibt es übrigens in der Geschichte relativ häufig, muss man mal ehrlich sagen,
ja,
dass der Europameister nicht dabei war. Die Tschechoslowaken 76, dann 78 und sowas. Also das ist keine Seltenheit, was erstaunlich ist.
Ja, sehr erstaunlich und den Dänen hätte man es auch zugetraut, weil sie wirklich eine Top-Truppe hatten. Sie sind auch, glaube ich, nur an einem Tor gescheitert, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Egal, sie waren nicht dabei. Ja, dann denke ich mal, sollten wir mal, wie du gerade schon richtig gesagt hast, mal durch die Runden latschen.
Genau, also Gruppe A, Rumänien, Schweiz und USA kamen weiter. Ich kann mich noch erinnern an dieses Eröffnungsspiel der USA gegen die Schweiz in Pontiac im Silverdome. Das war das erste Spiel, das in einer kompletten Halle ausgetragen wurde.
Oh ja, genau. Ja.
Und die Führung von Bregi, von den Schweizern, hat Erik Vinalda, der schöne Erik, ausgeglichen. Man hätte das nicht unbedingt, weil das war eine sehr ausgeglichene Gruppe. Man hatte die Kolumbianer eigentlich relativ groß hoch eingeschätzt. Und die USA kamen halt aus einer der besten letzten Dritten weiter interessant. Pelé hatte vorher Kolumbien als Geheimfavorit eingestuft.
Oh ja, ja. Ich meine, die hatten auch keine schlechte Mannschaft.
Adolfo Valencia neben den Valderrama, Asprilla, Rincon, die wir beim letzten Mal einfach schon hatten.
Ne? Die hatten wir da auch schon. Die waren teilweise eigentlich sogar noch besser von der Form her, aber hat nicht gepasst.
Gruppe B, die Brasilianer, haben einmal sogar einen Punkt liegen lassen gegen die Schweden.
Da waren sie, glaube ich, schon qualifiziert, oder?
Ja, das war ganz am Ende, hast du vollkommen recht. Ein gewisser Oleg Salenko hat, glaube ich, 5 Tore geschossen für die Russen im bedeutungslosen Spiel hinten raus gegen Kamerun.
Aber Roger Miller hat auch getroffen und ist damit ältester WM-Torschütze aller Zeiten. In diesem 6:1, das war, glaube ich, der einzige Auftritt, wo der halbwegs, ich glaube, dann noch einen Unentschieden geholt, wie auch immer. Kamerun war nicht mehr das Kamerun.
42 Jahre war er.
Er war 42.
Genau, und Salenko war der einzige Spieler bisher in der Historie, der 5 in einem Spiel gemacht hat.
Der Hammer. 5 Tore in einem Spiel ist schon der Hammer, aber es war, wie gesagt, kein besonders wichtiges Spiel mehr.
So, dann gucken wir mal auf die deutsche Gruppe, Gruppe C.
Oh ja, die Deutschen haben ja das Eröffnungsspiel gegen Bolivien.
Genau.
Unvergessen deswegen, weil es ja 38 Grad heiß war, 70 Zuschauer mit einem Kreislaufzusammenbruch aus dem Stadion getragen werden mussten. Die deutsche Mannschaft, das Spiel selber, war nicht so prall, aber sie haben es dann irgendwie über die Bühne gebracht. 1:0 gewonnen.
Und geil war, Bolivien kannte ja überhaupt gar keiner. Und ich muss sagen, wir haben auch immer über die Faszination von Mannschaften gesprochen, die man noch nicht, auch 94 hatte man wenig gesehen. Der einzige Spieler, der immer wieder, Marco Echeverri.
Ja, Echeverri, der Name, immer wieder.
Genau.
Und der fliegt vom Platz.
Ganz genau, der sollte der große Star sein. Und der kam, also der war verletzt, der kam 79. auf den Platz und ist in der 82. wegen Nachtreten vom Platz geflogen.
Ja, der Hammer, ne? Also das war ja auch, wann kommt denn dieser, denn alle hatten Angst vor dem.
Ja, wann kommt denn dieser Echeverri, ne? Ja,
dieser Wundermensch, ne? Und ich meine, Bolivien, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, die haben ja in der Qualifikation, waren die ja überragend. Die haben ja 22 Tore allein geschossen, Torrekord in dieser Quali. Hat aber auch daran gelegen, dass sie natürlich auf der Höhe gespielt
haben.
Ganz
genau.
Das haben in La Paz oder wo das ist, haben die ja, glaube ich, ihre Heimspiele immer ausgetragen auf, was weiß ich, von der Meereshöhe.
Ist weit über 2000.
Ne? Weit über 2000 hatten da natürlich immer einen leichten Vorteil.
Ganz genau. Ja, und in der Gruppe war es ja auch so, dass die Südkoreaner haben zum Beispiel am Anfang den Spaniern einen Punkt abgetrotzt. Und dann gab es ja hinten raus, nachdem wir unentschieden gegen die Spanier gespielt haben, gab es ja dann dieses Spiel gegen Südkorea in Dallas.
Ja.
3:0 geführt. Und da sagen alle, das war, auch die dabei waren, wir hatten ja damals über Mexiko gesprochen, die haben gesagt, du hast gedacht, die pritzelt es einfach das Hirn einfach weg, weil es so unfassbar heiß gewesen ist. Ne?
Ja, ja.
Und da gab es ja dann noch diesen berühmten Mittelfinger.
Ja, da war ein Herr Effenberg, der nicht mehr Herr seiner Finger war und dementsprechend, fandst du es eigentlich übertrieben, die ganze Reaktion? Also ich fand es ein bisschen provinziell.
Es ist ja in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft, wer da alles teilweise heimgeschickt wurde. Wir haben das ja hier auch schon aufgearbeitet. Ne?
Liga der Heimgeschickten, die könnte man mal da extra sagen.
Genau, das wäre mal ein Podcast. Also Uli Stein hatten wir damals, ich meine, der hat irgendwie sich während der ganzen Vorbereitung über die Werbung von Franz Beckenbauer als Knorr-Suppen lustig gemacht. Und dann hat man irgendwann, ich glaube, es war noch nicht mal Franz selber, sondern es war in dem Falle dann Hermann Neuberger oder sowas, der gesagt hat, 86, den schicken wir jetzt nach Hause. Also sagen wir mal so, das vielleicht noch als Anfangsvoraussetzung, Berti Vogts hat wirklich kein leichtes Erbe angetreten.
Ja.
Nach dem charismatischen Franz Beckenbauer, der ihm, wie gesagt, den Satz hinterlassen hat, mit den DDR-Spielern sind wir jetzt auf Jahre unschlagbar.
Und das hat ihn ja auch zu dem Satz vermittelt, komme zurück als Held oder als Vaterlandsverräter.
Genau.
Das hat er vor der WM 94 gesagt.
Und Berti Vogts hat ja auch noch einen super Spruch irgendwann gebracht, er hat gesagt, ich habe so viele Kritiker, ich kann machen, was ich will. Selbst wenn ich übers Wasser gehen würde, dann würden sie sagen, schwimmen kann er auch nicht. Und ich finde den Spruch, der ist schon was drin.
Ja.
Und wir haben ja auch hier schon ihn als Sportler besprochen, dass ich finde, für sein Lebenswerk des Fußballs, das wird ihm einfach nicht gerecht.
Ja.
Und er ist dann auch irgendwann in eine Spirale reingekommen. Er hat sich dann immer missverstanden gefühlt und hat dann auch Dinge sicherlich in der Öffentlichkeit gesagt und gemacht, die dann auch nicht dazu beigetragen haben, dass es anders wurde. Er hat ja 92 ist er Vize-Europameister geworden mit einem Okay-Turnier und da hatte er ja mit Doll und Sammer und Thom hatte er ja Spieler schon eingebaut. Da muss man übrigens auch sagen, kleiner Ausblick in die EM. Die Dänen waren natürlich ein super Europameister mit Sympathiepunkten, aber das Finale durfte Deutschland eigentlich nie verlieren,
weil sie
eigentlich die klar bessere Mannschaft waren. Aber so kamst du als Vize-Europameister dahin. Und diese Mannschaft hatte ein Problem. Die war eigentlich, wenn du dir den Kader anschaust, war diese Mannschaft fast noch stärker als 90. Aber du hattest auf der einen Seite die Weltmeister von 90, dann hattest du die jungen Aufstrebenden auch wie in Effenberg, der wollte sich halt auch nichts sagen lassen. Dann gab es auch nur Theater mit den Spielerfrauen, die waren irgendwie in einem anderen Hotel und dann hieß es immer, die Spielerfrauen gehen steil und die Spieler selber gehen steil und was weiß ich nicht alles. Und dann zwischen den Fronten waren dann so ein paar Spieler wie der junge Mario Basler oder Martin Wagner, die kamen dann aus Lautern irgendwie dazu oder sowas. Ja. Maurizio Gaudino muss der beste Spieler der deutschen Nationalmannschaft im Training gewesen sein, der hat nicht eine Minute gespielt. Ja. Im Halbfinale wollten sie, hätten sie dann gebracht, weil irgendeiner gesperrt war. Der hat, also das muss man sagen, da hat halt wenig zusammengepasst. Und um auf deine Ursprungsfrage zu kommen, Effenberg, glaube ich, ist so ein Typ, dem das dann letztlich auch scheißegal ist, was die Fans da machen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, musst du dir als Spieler auch nicht alles gefallen lassen, denn die Deutschen haben in dem Spiel ja nicht irgendwie so Hackespitze 1 oder 3, die hatten einfach keinen Saft mehr und die Südkoreaner, denen ging es besser und dass dir damals so einer, mein Gott, dann sagst du, das kannst du auch anders lösen, pass auf, ja. Du zahlst 200.000 an eine karitative Einrichtung, du entschuldigst dich bei den Fans und die sollten noch mal ein bisschen Verständnis haben, dass dem das Hirn, das kannst du auch anders lösen.
Ja, so. das war, ich fand es übertrieben, klar, Effenberg war kein einfacher Typ, aber du wirst auch nicht nur mit braven Jungs Weltmeister, du brauchst auch mal so einen.
Und interessant in dem Zusammenhang finde ich übrigens, weil man ja auch immer sagt, Effenberg hat in der Nationalmannschaft eigentlich gar nichts hinbekommen. Klar, sein Champions-League-Titel mit den Bayern bestrahlt alles, aber er war 92 dabei und war immerhin im All-Star-Team der Europameisterschaft. Also so ganz blinder Nationalspieler war das auch nicht.
Definitiv nicht. Und wie gesagt, er hätte uns später gut zu Gesicht gestanden, weil ich sage ganz offen, auch 94 analog zu 78 war das keine WM mit einem überragenden Favoriten und du hättest da durchaus auch deutlich weiterkommen können als nur das Viertelfinale, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen. Egal, es war auf jeden Fall ohne Stefan Effenberg. Eine Kritik gab es übrigens auch am Torhüter. Es war ja vorher auch klar, von wegen Köpke ist eigentlich etwas stärker, aber der war gerade abgestiegen. Genau. Den konnte man rein vom Mentalen her schon nicht bringen. Und deswegen ist es dann am Ende dann doch wieder der Weltmeistertorwart von 90, Bodo Ilgner, geworden. Du hast eben die Spielerfrauen erwähnt. Da gab es dann auch den Verbund der Frau Effenberg mit der Frau Ilgner.
Frau Hessler.
Frau Hessler, die auch noch eine Rolle gespielt hat. Also es war auf jeden Fall, in der Hinsicht drängten sich dann einige der Damen dann auch ein bisschen arg stark in den Vordergrund. Das ist dann okay, wenn man selber Fußball spielt für unsere heute wirklich tollen Damen-Nationalmannschaft. Aber damals hat es natürlich für Unruhe gesorgt. Und wichtig ist, Berti Vogts hat es nicht managen können. Ich glaube, das konnte der Franz besser mit seinem Charme, mit seiner Nonchalance. Und Vogts hat es dann mit Härte probiert und ist dann sozusagen abgeprallt an seiner eigenen Mannschaft auch.
Ganz genau, das kann man so sagen. So, lass uns schnell noch durch die Vorrunde durchhuschen.
Ja.
Denn wir hatten Argentinien, die am Anfang wirklich riesig aufgezogen haben im Spiel mit Maradona und Caniggia. Maradona hatte sich wirklich nochmal fit gemacht und es gibt ja dann nach dem letzten oder nach dem zweiten Spiel gibt es dieses Bild, wo er mit dieser, die Dame, die ihn abführt zur Dopingprobe.
Ja, das habe ich auch gesehen. Ja.
Genau. Und er völlig beschwingt, auch dieser Blick in die Kamera nach seinem Traumtor, was er da ganz genau, Wahnsinn, der hat ja aufgezogen. Ja, und dann hat man ihm halt nachgewiesen, dass er eine positive Dopingprobe hatte.
Ja.
Was da auch immer für einen Cocktail und was da vielleicht für...
Angeblich war es ein Nasenspray.
Stimulantien und Amphetamine.
Also da wird, wer weiß, was jetzt behauptet.
Ganz genau.
Letzten Endes muss man sagen, es war einfach der Dopingfund da. Und ja, da
und die Argentinier hatten eigentlich nochmal Spaß gemacht. Und du hast gemerkt, nach diesem Ding war der Stecker gezogen, sind dann in einem der besten WM-Spiele gegen Rumänien später ausgeschieden.
Ja.
Dann haben wir noch diese wahnsinnig enge Gruppe, das gab es nie mehr. Mexiko, Irland, Italien, Norwegen. Alle
gleich.
Alle gleich.
Alle vier Punkte.
Alle vier Punkte. Und die Italiener mit... Torverhältnis von 2-2 gegen 1-1, sind wir wieder weitergekommen, haben aber wegen des direkten Vergleichs gegen Irland nur Platz 3 gehabt. Aber wir haben es gesagt, durch die Vorrunde durchgewirkt, nachher wieder im Finale auf.
Ja, ich kann mich darüber ein, ich amüsiere mich darüber,
ja.
Und finde es auf der anderen Seite auch Wahnsinn, wie die das immer wieder schaffen. Das trotzdem, das ist eine Leistung. Also ja. Erstmal so diese Vorrunde, ich sag mal, eigentlich nur Mumpf zu spielen, weil sie haben ja nicht gut gespielt, um dann sich dann so exorbitant zu steigern. Also ja. Das ziehe ich jeden Hut vor, also ohne Zweifel.
Genau. Dann hatten wir in der letzten Gruppe noch dieses Wahnsinnstor, falls du dich daran erinnerst, von Al-Uiwairan. Saudi-Arabien gegen Belgien. Die Belgier hatten vorher die Niederlande geschlagen. Das muss man sich auf YouTube angucken.
Super.
Das ist ein Solo, glaube ich, über 80 Meter. Am Schluss, Preud'homme kann auch nichts mehr machen, der zum besten Torhüter des Turniers übrigens gewählt wurde im Nachhinein. Also das war Wahnsinn.
Ja, Uiwairan, also ich denke mal an Helmut Rahn, aber sie sind nicht verwandt und verschwägert. Nee, ganz anders geschrieben, wie auch immer. Auf jeden Fall war dieses Tor genial und gehört eigentlich auch in die Kategorie der 5 schönsten WM-Tore.
Definitiv, ist glaube ich auch da drin. So, dann machen wir ja heute ein bisschen Tempo, weil wir heute eine Doppelfolge haben. Ja. Das Achtelfinale, ne?
Achtelfinale, ja. Also, wie gesagt, Deutschland hat es dann letztendlich geschafft. Fangen wir ruhig bei der DFB-Elf an. Gegen Belgien, gegen den ja, alten Rivalen, 1980 das berühmte EM-Finale gewonnen. Ja, und das war dann ein ziemlich enges Spiel. Und ja, da gab es dann auch wieder einen alten Bekannten zu sehen. Rudi Völler war wieder da.
Ganz genau. Rudi Völler hat auch getroffen in diesem Spiel. Das wahrscheinlich kann man fast sagen, ja, das beste Spiel der deutschen Mannschaft war.
Eigentlich ja.
Gegen
ja.
die Belgier, die immer, die hatten übrigens Paul van Himst, der alte Nationalheld war, der Nationaltrainer.
Ja.
Und die hatten mit Prudhomme, Charles Grün, Philipp Albert, Frenkie van der Elst, Enzo Schifo, Luc Nillis. Das war echt eine richtig gute Mannschaft, muss man ehrlich sagen. Ne?
Schifo immer noch dabei, mein Gott.
Ja, 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 ja auch ein ganz großer. Ja,
der hat ganz jung angefangen.
Deswegen. Ganz genau. Also das war eine gute Leistung der deutschen Nationalmannschaft. Und man hat dann irgendwie so gedacht, okay, jetzt sind wir im Turnier drin, jetzt kommen wir ins Laufen.
Dachte ich übrigens auch. Ja. Also jetzt sind sie drin, jetzt wird das also einigermaßen funktionieren. Aber
Die Spanier haben die Schweizer chancenlos zurückgelassen, Schweden relativ souverän gegen Saudi-Arabien. Und dann habe ich ja gesagt, dieses Spiel Rumänien-Argentinien, das ist, wenn man sich das nochmal anguckt, auch vom Tempo,
ja.
die hatten halt Hadji, das war der Karpaten-Maradona.
Ja, es gibt ja immer einen Balkan-Maradona, ja, einen Karpaten-Maradona genau. Und das war halt der Karpaten-Maradona. Aber der war auch wirklich gut, davon abgesehen.
Ganz genau. Und den Argentiniern fehlte dann auch, Caniggia war auch nicht dabei in diesem Spiel. Batistuta war zwar dabei und Abel Balbo, also profilierte Stürmer, aber das konnten die Argentinier einfach irgendwann nicht mehr wegstecken. Schade, weil in der Mannschaft hat einiges drin gesteckt.
Ja.
Die Niederlande souverän durchgegangen gegen Irland. Brasilien hat sich eigentlich gar nicht so leicht getan gegen die USA. Bebeto hat sie erst relativ spät dann erlöst.
Ja,
ja und die Italiener gewinnen gegen Nigeria. Die bis zur 88. Minute war Italien raus. Baggio, da waren schon die Nachrufe praktisch formuliert. Der hat auch in der Vorrunde nicht richtig gespielt. Dann ein super Solo gemacht in der 88. Und per Foul-Elfmeter bringt er sie dann weiter. Ja. Gegen die wahrscheinlich beste nigerianische Mannschaft. Die sind ja dann nochmal Olympiasieger geworden, die es in der Geschichte gab.
Das war auf jeden Fall eine Top-Mannschaft, also kann ich mich noch gut dran erinnern. Die waren ja auch sowas wie die Publikumslieblinge im Turnier und ja, hätten es fast geschafft, hat nicht viel gefehlt, aber es ist nun mal Italien. Ne? Und Italien bleibt Italien und bleibt sich treu, ist stark und nie, nie, nie besiegt, bevor der Schlusspfiff ertönt ist.
Genau, so und diese Italiener haben dann im Viertelfinale gegen Spanien gespielt. Das war ein mitreißendes Fußballspiel.
Ja. Ja.
Und da bleiben mir zwei Szenen komplett in Erinnerung. Das ist das brutale Foul an Luis Enrique, das nicht mit Rot geahndet wird. Du,
ja.
du siehst den blutüberströmten, das ist eine Tätigkeit, das ist die Mutter aller Tätigkeiten.
Ja.
Wirklich. Und der Schiri sieht es einfach nicht. Da haben sich die Spanier auch sehr drüber aufgeregt. Das war übrigens noch in dieser Generation der spanischen Mannschaft, wo wir gesagt haben, immer eigentlich hoch gehandelt mit Zubizarreta,
Guardiola, ne?
mit Abelardo, mit Salinas, mit Guardiola war auch im Kader, Baquero, Nadal, Hierro, Caminero, Enrique, also
naja.
Riesennamen, ne?
Wie immer.
Und war eigentlich in dem Spiel die bessere Mannschaft. Und dann wieder der Auftritt des Roberto Baggio, wieder 88. Minute, der ganz weit rausgedrängt wird, an seinem Gegenspieler vorbeikommt und den Ball da reinlegt. Ja, und Italien steht im Halbfinale.
Ja, ich sage dazu jetzt nichts mehr. Ich habe die Italiener jetzt oft genug für
genau. ihr Comeback. Und dann das auch eins der zwei besten Spiele. Ich habe eben schon gesagt, Rumänien gegen Argentinien mit diesem Traumtor von Hadji, war die Niederlande gegen Brasilien. Das war auch ein unfassbares Niveau.
Spiel.
Genau, Romario mit der Führung und Bebeto, das waren innerhalb von 10 Minuten. Bergkamp hat direkt im Gegenzug ausgeglichen, dann Winter mit dem Ausgleich und dann Branco mit einem geilen Linksschuss, das war ja dieser Schussgewaltige.
Ist der Bergkamp auch so ein Zaubertor geschossen?
Ja, das war 98.
Das war 98, ja okay.
Gegen Argentinien.
Bei denen frage ich mich ja immer, wie ist der überhaupt da hingekommen? Ist der mit dem Dampfer gefahren, oder?
Ist die Frage, ja, weil der hatte ja diese panische Flugangst.
Ja, ja. Ne?
Gut, also von Holland mit dem Auto nach USA, das geht eigentlich schlecht. Man will ja jetzt irgendwie man hatte mal Pläne zwischen Sibirien und Alaska eine Brücke zu bauen, dann wird es eventuell passen, aber da muss er tatsächlich geflogen sein. Oder er ist 4 Wochen im Schiff vor, das kann ich nicht mehr nach.
Vielleicht hat er ja was, weiß ich, was genommen oder hat sich
ja, vielleicht sedieren lassen vor dem Flug.
Genau, ne?
Ja. Also gibt es ja Leute, die noch. Dann gab es das Viertelfinale Rumänien gegen Schweden mit dem Elfmeterheld Thomas Ravelli. Das war der mit den hoch aufgerissenen Augen.
Ja, 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 ja,
und es
ja.
muss, das sagen mir, ich hatte mal eine schwedische Freundin, das sagen mir also Schweden, die damals dabei waren, das muss der beste Sommer Schwedens eigentlich gewesen sein, weil dieses ganze Land besoffen vor Glück einfach war.
Ja, das könnte ne? gut.
Durch dieses Turnier im Elfmeterschießen weitergekommen. Ja, und dann kommen wir noch, müssen wir noch zu unserem Spiel kommen. Wir haben gegen Bulgarien verloren. Tatsächlich haben wir eigentlich in dem Spiel alles im Griff gehabt, haben durch Matthäus geführt.
Ja, also bis heute eine Niederlage, die ich nicht verstehe. Ne?
Genau, die man nicht versteht. Also, Stoichkov, der mit einem Freistoß, der für mich auch, da muss, hat Bodo schon, finde ich, Aktien dabei.
Ja, hat er.
Genau.
Hat er.
Und dann am Ende diese aberwitzige Situation, dass Thomas Hessler in einem
Kopfballduell
mit Jordan Lechkov vom HSV.
Ja, der HSV hat uns rausgeschossen.
Genau.
Danke.
Ne? Genau.
Auch nochmal einen schönen Dank hier. Ne?
Ja, aber da muss man natürlich auch sagen, das war wahrscheinlich auch die beste bulgarische Nationalmannschaft aller Zeiten.
Ja.
Mit Mikhailov im Tor, der später Verbandspräsident war. Dann hatten sie Trifon Ivanov. Das war der,
oh, ja, der
mit diesen traurigen Augen, der aber so aussah wie so ein Wolf fast.
Das Panini-Bild geht mir nicht aus dem Kopf.
Leider verstorben schon.
Leider auch schon verstorben.
Ja. Legende bei Rapid Wien gewesen, dann Lechkov, Sirakov, Balakov und vorne Kostadinov und Stoichkov. Also muss man dann auch mal fairerweise sagen, Penev war der Nationaltrainer, sein Sohn Lubomir Penev, der hatte, glaube ich, sogar eine Hodenkrebserkrankung zu der Zeit. Das war schon eine gute Mannschaft, aber wir hatten alles im Griff. Das Spiel durftest du nicht aus der Hand geben.
Durftest du einfach nicht verlieren. Nein. Und das war natürlich dann auch wirklich ein Schock, ne? Weil du gesagt hast, also als Weltmeister, also es gibt so viele Leute, auch Ex-Spieler, die sich dazu geäußert haben, wir hätten in dem Jahr locker Weltmeister werden können, ne? Hätten was durchgezogen. Vielleicht hat dir genau in dem Spiel ein Effenberg vielleicht gefehlt. Ne?
Genau.
Klar, kann man natürlich jetzt
auch. Ja, als deutsche Nationalmannschaft immer das Ziel, wir sollen zumindest unter die letzten vier kommen, dann ist eine WM eigentlich immer ein Erfolg. Ja, und man war eigentlich regelrecht geschockt. Also man konnte das irgendwie gar nicht fassen.
Nee, war auch völlig unnötig. Vor allem, ich meine, du kannst ja gegen, was weiß ich, was für Nationen rausfliegen, aber noch nicht gegen Bulgarien.
So hat man gedacht.
Das klingt natürlich jetzt hart, weil du hast ja gerade gesagt, wie gut diese Mannschaft einfach war. Und das wird dem Gegner auch nicht gerecht. Aber das konnte die Öffentlichkeit damals nicht verstehen.
Halbfinale. Zweimal Roberto Baggio. Gegen Bulgarien, gegen Trefas Stoichkov zu wenig. Romario macht das 1-0 gegen die Schweden, die auch dann zu dem Zeitpunkt schon dezimiert waren. Zwei Halbfinals, die nicht in die Geschichte eingehen werden.
Nee, absolut nicht. Und wenn man ehrlich ist, war auch das Finale einfach ein Grottenkick.
Genau, also die Schweden sind Dritter geworden. Das war ihre zweitbeste WM-Platzierung nach 58 im eigenen
Land. Das sollten wir nochmal erfreuen.
Haben die Bulgaren 4-0 geschlagen, deshalb dieser Sommer. Ja, und du hast vollkommen recht, das Endspiel von Pasadena galt bis zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, ob da eins dazugekommen ist, als das schlechteste Finale aller Zeiten, weil sich zwei große Fußballnationen komplett neutralisiert haben. Und es gibt eigentlich eine Geschichte, die ist ein bisschen symptomatisch für dieses Finale.
War nicht der Torwart? Oder?
Gianluca Pagliuca ist, glaube ich, im zweiten Gruppenspiel nach 10 Minuten schon vom Platz gestellt worden. Für ihn hat Marcegiani gespielt bis zum Halbfinale. Dann kam Pagliuca wieder zurück. Guter Torwart eigentlich. Mhm. Und es gibt irgendwie so einen Schuss, ich weiß gar nicht von wem, Massinio oder sowas, also mitten im Spiel oder von Mauro Silva, der ist 30 Meter, so völlig uninspiriert. Und Pagliuca hat den und lässt ihn aus der Hand fallen und dieser Ball trudelt so langsam gegen den Pfosten und er kriegt ihn noch, so, wo man so fast Herzstillstand irgendwie hat.
Der arme Kerl. Also,
ja, genau,
was
genau.
wäre da passiert, wenn der reingegangen
wäre? Ja, ich mache das hier mal ganz gern, wenn man immer so sich dazu versteift, boah, wie die Italiener eigentlich durch dieses Turnier gekommen sind. Trotzdem, Pagliuca habe ich genannt, Baresi habe ich genannt, Bennarivo und Mussi vom AC Parma, das war damals eine richtige Hausnummer im europäischen Fußball.
Ja.
Maldini, Paolo Maldini,
ja, ne,
der Junge, Roberto Donadoni, Nicola Berti, Dimitrio Albertini, das hört sich nicht einfach nur alles gut an, das ist einfach auch alles gut, Dino Baggio, Alberico Evani, Roberto Baggio und Daniele Massaro. Also bei allem, was wir sagen, müssen wir da schon festhalten.
Ario Sacchi damals.
Genau, Ario Sacchi, der Baumeister des großen Milan-Teams.
Und dann sollten wir auf die Brasilianer vielleicht noch, die sind tatsächlich Weltmeister geworden. Wer hat denn da so den entscheidenden Ton angegeben? Wer war nicht dann der Spieler, an dem es lag?
Also Jorginho war sicher ein Führungsspieler. Ich meine, Taffarel war natürlich der Held dann im Elfmeterschießen nachher. Jorginho Führungsspieler, kam aber in 21 Minuten musste der raus. Für ihn kam der junge Cafu.
Ah, ja, genau.
Genau, Cafu hat ja auch, glaube ich, 3 WM-Finals gespielt. Das muss man auch erstmal, das muss man mehr kriegen.
Schafft nicht jeder.
Aldair und Marcio Santos, das war schon ein Bollwerk. Branco hatte diesen wahnsinnigen Linkshuf. Ja, ne? So, Massinho, Dunga, Mauro Silva, das war eher so ein bisschen aus der Abteilung. Arbeiter, das hat man ja Carlos Alberto Pereira auch immer so ein bisschen vorgeworfen, dass das nicht dieses Jogo Bonito war. Er hat gesagt, ja, damit sind wir aber gescheitert, also brauchen wir ein bisschen mehr Disziplin. Dunga war ja so, er hat ja ganz Fußball-Brasilien gespalten, so einer darf doch nicht unser Kapitän sein.
Ja.
Obwohl er natürlich in seiner Position eigentlich ein Weltklasse-Spieler war, ja, und vorne Bebeto Romario. Da kann man schon sagen, das war bei allem ein würdiger Weltmeister.
Ja, das auf jeden Fall. Es ist halt nur so, dass das ist vielleicht das, was man, was damals so diskutiert wurde und was auch heute noch so ein bisschen noch der Fall ist. Es war im Prinzip der Wendepunkt, du hast es gerade gesagt, dieses Jogo Bonito, dieses Zaubern, dieses Hackespitze 1, 2, 3, wie auch immer. Das war dann, glaube ich, endgültig weg. Die haben europäisch gespielt. Mehr oder weniger und haben halt immer in ihren kleinen Momenten gezeigt, dass sie doch noch Brasilianer sind.
Dass sie eigentlich mal Brasilianer waren.
Ja, ne? Aber dann das Elfmeterschießen, da haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Ja, weil es natürlich eine gewisse Tragödie auch beinhaltet, dass eigentlich so die besten Spieler der Italiener verschießen. Da ist Parisi, der verschießt, nachdem Paluca gegen Marcio Santos auch gehalten hat. Massaro verschießt und dann die Tragödie, eigentlich von Sporttragödie, sagen wir mal, von Roberto Baggio, der Italien überhaupt, der es ihn gebracht hat, sein Turnier und der den ja auch übers Tor da.
Ja, senst. Ne? Ja. Also auch der reiht sich dann wieder ein in die Erdumlaufbahn. Ne?
Ganz genau.
Zu den anderen Bällen, die da etwas hoch verschossen wurden. Ja, und damit sind wir eigentlich schon durch, was diese WM, ihr werdet euch jetzt wundern, warum seid ihr nach 27 Minuten schon durch? Ja. Weil wir heute zwei Weltmeisterschaften
haben. Weil wir nehmen das in diesen Doppelpack. Deutschland ist zweimal im Viertelfinale raus und zweimal gegen eine Mannschaft, die man eigentlich, also Bulgarien und Kroatien, jeweils eine positive Überraschung des Turniers, wo man nicht mit gerechnet hätte. Und das haben wir das jetzt einfach mal zusammengefasst.
Eine Doppelfolge. Also die Brasilianer damit ja, wieder Rekordweltmeister.
Genau. Ne?
Und dementsprechend machte sich Deutschland 1998 auf die Jagd, diesen Titel wieder zurückzuholen. Hat nicht ganz geklappt. Ne? 1998 waren wir dann in Frankreich.
Frankreich, ganz genau. Bin natürlich überschattet von diesem katastrophalen Hooligan-Angriff auf David Nivelle.
War das bei dem Spiel gegen Jugoslawien? Ne?
Ganz
oder
genau.
Im Vorfeld des Spiels, klar, dabei die deutsche Mannschaft ja schon kurz davor abzureisen. Also Egidius Braun hat das ernsthaft in Erwägung gezogen. Ja, kann man auch verstehen, muss man klar sagen. Das war wirklich kurz vor knapp und eine grausame Geschichte. Und Daniel Nivelle, der sein Leben lang mit diesen Folgen halt zu kämpfen hat. Ja, ganz schlimm und kann man nur verurteilen. Ich weiß auch nicht, was ich da sonst noch zu sagen soll.
Ja, mehr kann man nicht sagen. Ganz, 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 ganz schrecklich. Das Turnier in Frankreich, die hatten sich gegen Marokko durchgesetzt, praktisch in der Ausscheidung, wer das Turnier machen darf.
Ja.
Für die Franzosen übrigens auch interessant. Dann die erste WM seit 86, die sie auch selber spielen konnten.
Ja, das war natürlich ein Vorteil. Du brauchst dich nicht qualifizieren, hattest aber auch natürlich ein gutes Team am Start.
Ja, ne? Richtig.
Wobei, das war ja auch in Phasen mal eng, aber automatischer Weltmeister waren sie nicht.
Dass
man sagt, also sie sind jetzt der Favorit, aber mit einem Sinne dienen sie dann.
Ja, man hatte eigentlich im Vorfeld war der große Favorit waren die Brasilianer. Die haben ja damals auch diese Nike-Kampagne dann gefahren.
Ja.
Sie waren der amtierende Weltmeister. Da gab es doch diese Wahnsinnsaufnahmen da am Flughafen. Kannst du dich noch an den Werbespot erinnern?
Ja. Ja, kann ich.
Und man hat eigentlich nur darauf gewartet, dass die Brasilianer sich praktisch diesen Titel abholen. Dann gab es ja diese Tragödie um Ronaldo im Finale.
Ja.
Kommen wir nachher noch drauf. Also, ja, die Franzosen, wie du es gerade gesagt hast, sind dann eigentlich relativ durchs Turnier durch, wie auch die Brasilianer im Übrigen in ihrer Gruppe. Die Italiener haben mal eine Gruppe gewonnen. Die Österreicher waren wieder hoch gehandelt.
Ja,
und sind
Dritter geworden.
Ja, zwei Unentschieden dann ausgeschieden. Die Franzosen übrigens mit den Dänen in ihrer Gruppe durchgekommen. Nigeria hatte wieder eine starke Mannschaft.
Ja.
Und wir hatten übrigens, Entschuldigung, auch jetzt die Neuigkeit, Dritte kamen nicht mehr weiter. Die Spanier sind dieses Mal in der Vorrunde ausgeschieden.
Ja.
Hat auch Antonio Zubizarreta so ein bisschen seine Aktien dran.
Ja, der hatte nicht die glücklichste WM gespielt.
Nee, genau. Und ja, Deutschland in seiner Gruppe, da ging es ja schon bei der Nominierung los. Lothar Matthäus war wieder im Kader.
Ja, das war ja auch ein Ding. Ich meine, der war ja damals schon, wie alt war er, 40? Also das war auf jeden Fall eine Überraschung, dass er wiederkam.
Ganz genau. Und er hat ja sogar noch die Europameisterschaft 2000, hat er auch noch gespielt.
Na, da war er 40.
Ganz
also,
genau.
Ja,
aber eigentlich war Olaf Thon der
auf jeden Fall schon
etwas. Olaf Thon war der gesetzte Libero.
Ja.
Und die Deutschen haben, sind mit einem 2-0 gegen die USA eigentlich ganz ordentlich ins Turnier rein
gestartet.
Ne? Genau.
Kann man sagen.
Und dann gab es das 0-2 gegen Jugoslawien. Wir lagen 0-2 zurück in der Halbzeit gegen Jugoslawien. Slobodan Komjenovic hat übrigens getroffen gegen die Jugoslawen. Einer, der in der Bundesliga auch noch bekannt war. Und dann hat in der Halbzeit Berti Vogts Thon praktisch geopfert und hat Matthäus auf Libero. Wir haben noch 2-2 gespielt und damit war diese Formation dann zementiert. Am Ende gab es ein 2-0 gegen den Iran.
Ich meine, Matthäus ist ja dann auch zum Rekordspieler geworden.
Ja, der hat ja am Ende hat er dann 150 Länderspiele.
Ja, ich meine, er ist WM-Spieler.
Ja, also WM-Spieler auch, genau. Genau,
also
das Rekord, auch.
WM-Spieler ist er ja auch, also von daher, und das hat er natürlich in dem Zeitraum dann geschafft, der leider aber dann doch ein bisschen kurz war.
Ganz genau, ganz genau. Und man war durch die Vorrunde durch, aber Steffen Freund hat mir das auch mal erzählt, der hat da, der war ja 96er Europameister, der wurde dann irgendwie als die größte Bratwurst Deutschlands betitelt vom Boulevard, weil er war dabei, war aber verletzt, sollte dann immer für gute Stimmung so ein bisschen mitsorgen. Also es hat sich eigentlich so ein bisschen 94 wiederholt. Es war keine Mannschaft in dem Sinne.
Also überhaupt teilweise auch sehr veraltet, waren sehr viele Weltmeister von 90 noch dabei. Und ich weiß noch, dass die französische Presse sich da über lustig gemacht hat, indem sie die Truppe den Jurassic Park nannten. Der damals ja sehr bekannte Film und auch die Fortsetzungen und Jurassic Park einfach, weil es die Dinos sind, die alten, die jetzt eventuell dann doch kurz vorm Aussterben sind. Das sollte sich leider bewahrheiten.
Genau. Schauen wir mal so ein bisschen Viertelfinale. Die Brasilianer 4-1 gegen Chile sich durchgesetzt. Die Dänen haben die Nigerianer, die wurden mal wieder so gehandelt als, du weißt, was ich meine, als Geheimfavorit.
Geheimfavorit, genau.
Einfach wirklich im wahrsten Sinne des Wortes filetiert.
Ja.
Ne, mit einer überragenden Truppe um Lautrup. Das war sensationell. Die Franzosen haben sich richtig gemüht. Laurent Blanc hat Chilavert, der sie zur Verzweiflung getrieben hat, der paraguayanische, auch so ein Paradiesvogel, der selber auch vorne Freistöße geschossen hat und sowas fast zur Verzweiflung gebracht. Aber du sagst ja immer, du hast als Weltmeister ein Spiel, wo du eigentlich dem Abgrund in die Augen guckst. Und das war für die Franzosen.
Das Paraguay-Spiel. Ne? Also das.
Ganz genau.
Das ging schon, das war schon sehr schwierig.
Die Holländer haben knapp die Jugoslawen ausgeschaltet, die Italiener letztlich dann doch harmlose Norweger. Bevor wir auf die Deutschen kommen, das Spiel dieser Runde war natürlich wieder mal der Klassiker, England gegen Argentinien.
Ja, mal wieder.
In Saint-Étienne, da ging der Stern eines gewissen Michael Owen auf.
Dieses
absurd schöne Tor, wo er da so ein Solo startet und so drei Argentinier hinter ihm herhetzen. Ja, und dann natürlich die gewisse Tragik eines jungen David Beckham, provoziert von Diego Simeone bis aufs Blut. Man kann sich's vorstellen.
Ja, ein bisschen schon.
Ja, und hat
Diego
dann,
Simeone
hat dann nachgetreten.
Zehn
Engländer retten sich ins Elfmeterschießen. Elfmeterschießen in England müssen wir jetzt auch nicht groß weiter diskutieren. Ja, und der Boulevard, 10 Helden und ein Arschloch oder eine Bratwurst, das war dann Beckham.
Ein Trottel,
nicht ohne Regenschirm. Ja, das war Steve McLaren später.
Ja, den hatten wir auch schon. Aber das ist halt, einer muss es ja immer schuld sein. Ja, in dem Fall war es halt der gute David. Ne?
Ganz genau.
Das ist halt dann schief gegangen.
Ja.
Ja, und Deutschland?
Deutschland lag gegen starke Mexikaner bis eine Viertelstunde vor Schluss zurück.
Ja.
Hat das Ding gedreht, Klinsmann, Bierhoff, da gab es halt auch sehr viele Diskussionen, können die beiden überhaupt zusammenspielen? Bierhoff eher so ein bisschen der statische, also beide kamen jetzt nicht so vom fußballerischen Ansatz.
Kann man so sehen, ja.
Das Ding aber trotzdem gedreht, da habe ich damals zum Beispiel gedacht, boah, also gegen diese starken Mexikaner so ein Ding aufzuholen,
die waren nicht schlecht,
das kann dir auch so einen Schub geben einfach.
Ja, ne? Ich hatte dann wirklich also echt Schiss, also Achtelfinale wäre schon noch bitterer gewesen, als es dann später kam. Aber sie haben es dann gedreht und das hat mir auch wieder so ein bisschen Hoffnung gegeben, so nach dem Motto, guck mal jetzt, sie können es doch. Ne? Und gerade gegen so eine starke Mannschaft das Ding noch zu holen und dann sind die Chancen fürs Viertelfinale ja gar nicht schlecht.
Genau. Kleiner Nachtrag noch, übrigens Edgar Davids, 92. Minute die Holländer weitergeschossen und die berühmte Liste der englischen Elfmeter, ja, wie soll man sagen, der traurigen Elfmetergestalten, Paul Ince und David Batty, die sich da einreihen durften, die waren die verschossen haben.
Ja, das ist halt lange, lange, lange Zeit die Achillesferse der Engländer gewesen. In letzter Zeit haben sie es
ja da haben sie es ein bisschen hinbekommen, außer bis zum EM-Finale jetzt wieder. Da hätte ich es ihnen gegönnt. Dann schauen wir kurz auf die Viertelfinalspiele.
Ja.
Italien gegen die Franzosen. Auch da die Franzosen, also Paraguay ist vielleicht durch diese Erlösung, Elfmeterschießen ist ja auch knapp. Also man sagt dann so, die Franzosen ein würdiger Weltmeister, wenn du dir das mal anguckst, wie knapp das in den K.O.-Spielen war, ne? Weil die Italiener da echt richtig stabil dagegen gestanden haben, ja, und eine richtig gute Leistung geboten haben. Albertini,
ja,
verschossen und Luigi Di Biagio. Und so war der Elfmeter-Fitches von Lizarazu. Mhm. Das ist der Elfmeter geschossen, das hätte ich auch gar nicht gedacht.
Ja.
War der dann gar nicht mehr so entscheidend und der Gastgeber war unter den letzten vier.
Ja.
Und dann gab es ein unfassbar geiles Fußballspiel, Brasilien gegen Dänemark.
Oh ja, da kann ich mir noch
dran erinnern. Ja, das war wirklich, Dänen gingen durch Jürgensen früh in Führung, Bebeto Ausgleich, Rivaldo vorgelegt, Brian Lautrup ausgeglichen und Rivaldo dann zum 3:2. Also das war Offensivfußball vom, ja, Allerfeinsten.
Der war richtig schön zuzuschauen, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und ja, mir haben die Dänen natürlich ein bisschen leid getan. Andererseits Brasilien, ja, die waren so ein bisschen zu arrogant geworden.
Ja, genau. Das war auch ein bisschen alles zu sehr Marketing da drumherum. Ja. Also stand einfach nicht mehr der Fußball im Vordergrund.
Nee, das war damals, also da ließ das bei mir langsam nach mit der Liebe.
Ja.
Weil das Jogo Bonito habe ich dann schon sehr vermisst. Ne?
Ja.
Weil, klar waren sie immer
noch. Du bist ja auch so ein Ästhet.
Ja, natürlich. Ja. Klar, ne? Wäre ich sonst Fan des Weißen Balletts.
Ja, wollte ich gerade sagen, so haben wir das jetzt auch mal wieder untergebracht.
Okay, aber
dann kommen wir zu dem von dir eben schon mal angesprochenen, du hattest es ja fast schon 94 verortet, ein Traumtor von Dennis Bergstein.
Ja, genau. Ne? Manchmal verwechsel ich diese beiden.
Ja, genau. Aber nach Frankreich kam er sicher mit dem Auto, Dennis Bergstein.
Da gehe ich von
oder aus. Oder mit dem Bus. Ne? Genau. Ja, es war in Marseille ein... mir fällt jetzt übrigens so auf, ich habe ja eh eine Schwäche für die Argentinier. Ja. Die waren schon an vielen geilen Spielen noch beteiligt, muss man sagen.
Ja.
Stand 1-1 nach den Toren von Kluivert und Lopez und es läuft die 90. Minute im Velodrom. Für mich eins der besten Fußballstadien, das es in ganz Europa gibt.
Ja.
Und da kommt ein ganz langer Ball von links, das ist 60 Meter in der Luft. Und das Duell heißt Bergkamp gegen Roberto Ayala, einer der besten und härtesten Abwehrspieler, die der Weltfußball...
Den haben wir auch 2006 noch beim Sommermärchen wieder gesehen.
Ganz genau, und da war der auch richtig stark auch gespielt. Und Bergkamp pflückt diesen Ball runter, bitte auch YouTube ganz schnell
bitte
eingeben.
Bitte gucken, ja, lohnt sich.
Umkurvt Ayala und mit dem rechten Außenriss nagelt der den oben in den Winkel rein. Also das ist ein...
Ja, absolutes Traumtor.
Das ist auch wieder ein Gemälde, kann man sagen.
Ja, genau. Kannst du dir auch aufhängen.
Ja.
Also das, damit machst du dir überall Freunde, weil das ist einfach fußballerisch. Ach, das ist das Schöne an Weltmeisterschaften. Ich muss ja ehrlich gestehen, dass diese Fußball-Weltmeisterschaften ist ja schon so die Weltmesse des Fußballs, sage ich immer. Ne? Weil da holen die Leute dann doch das Beste aus sich raus.
Also, absolut.
Man kann viel kritisieren. Wir werden ja irgendwann auch mal über Katar ein paar Worte reden müssen, weil furchtbarer hätte man ja eine Entscheidung nicht treffen können. Aber es ist nun mal so. Aber die Weltmeisterschaften an sich, das rein Sportliche, das liebe ich halt unheimlich.
Absolut. Und
du merkst halt, dass die das auch alle wollen. Die wollen sich alle präsentieren.
Natürlich. Und das ist, kann man auch keinem Sportler kann man das verdenken, dass er das will. Ja, und dann kommen wir zum Spiel der Deutschen gegen Kroatien.
Wenn du das heute liest, 0-3, ne? Also denkst du, was haben wir denn da blamiert? Das war eigentlich das beste Spiel der deutschen Mannschaft.
Ja, wie gegen Bulgarien eigentlich fast 4 Jahre zuvor, analog.
Richtig gut, aber...
Und das Interessante ist, ja, du machst das Tor nicht und du kriegst halt eine rote Karte.
Ja, die auch.
Genau.
Ja.
Für Christian Wörns, der ja auch immer so ein bisschen als Sinnbild dann für das ganze Scheitern steht. Und über Wörns machen sich auch viele lustig. Ich finde, der hatte zu seiner besten Zeit, hatte der schon Qualitäten als Abwehrspieler. Das Interessante dabei ist ja, dass Matthäus spielt den Pass auf Wörns.
Mhm.
Und das ist kein sauberer Pass.
Ja.
Und Wörns verarbeitet den auch nicht so sauber. Und dann lass ihn laufen, dann hast du immer noch eine Halbzeit. Und du weißt ja auch gar nicht, ob er ihn reinschießt.
Ja.
Aber ich habe ja öfters hier schon anklingen lassen, dass ich mit Lothar sehr oft über historische Spiele rede. Er ist ja total drin. Aber ich habe irgendwann mal gesagt, du, aber bei dem roten Ding von Wörns hast du aber auch deine Aktien drin. Ne?
Ja.
Also so fuchsteufelswild habe ich den selten gesehen, muss man ehrlich sagen. Ja, das war vielleicht nicht der allerbeste Pass, man muss ja noch anders verarbeiten oder sowas. Ne? Ja, und dann...
Da kannst du dich heute auch noch drüber
aufregen. Ja, klar. Kann er sich selber. Und ich glaube, er weiß auch, dass das von ihm da kein Meisterding war. Dann kann ich mich erinnern, dieses 0-1 von Robert Jani, das ist so ein Schuss, Köpke war auch war auch über Zenit hinweg bei diesem, bei diesem Turnier, würde ich sagen.
Der war 96 großartig.
Genau, aber dann 98 eher nicht mehr. Das ja, und dann richtig. Hinten raus haben sie dann irgendwie alles nach vorne geworfen, aber Vlahovic und Šuka haben es ausgekontert.
Šuka war das doch, der den, die rote Karte auch ein bisschen provoziert.
Genau, hat, genau. Muss man sagen.
Genau,
der Schiedsrichter Rune Pedersen aus Norwegen.
Das war ja auch das, die große WM, das da war Šuka. Ne?
Ja, aber
das war ja wirklich
Torschützenkönig.
Ganz die Kroaten cool. Sowieso. Ich meine, 2 Jahre vorher gab es ja dieses unvergessene Treterduell schon in England bei der Europameisterschaft, ja, ne, wo die Deutschen dann knapp sich durchgesetzt haben, gegen eine damals schon wirklich tolle Elf, ja, ne, der Kroaten, die aber auch ja, sehr hart spielen konnte. Mhm. Also das war schon, also was da teilweise geholzt wurde, dann hat ja Klinsmann 2 Jahre vorher sich schon gewehrt und hat da mal Robert Jani die Hölzer weggeknallt. Ja. Also, da ging es richtig zur Sache und das war auch in dem Spiel teilweise so, aber wie gesagt, die Kroaten waren dann am Ende auch klar, haben sie es dann auch verdient.
Haben sie es verdient gehabt und ja, das war ja dann auch das Ende. Berti Vogts hat ja dann, glaube ich, nochmal auf so einem Mini-Turnier in Malta ja, auch versucht, auch dann irgendwie
Effenberg zurück. Sogar genau. Nochmal, ne, genau. So praktisch eine Rückholaktion.
Aber ist dann ja auch zurückgetreten im Herbst, dann kam Erich Ribbeck, das war jetzt auch keine Erfolgsgeschichte des Deutschen Fußballbundes. Nee.
Aber es war so analog, ich meine, Helmut Kohl beendet seine Kanzlerschaft ja. Und Berti Vogts ist nicht mehr Bundestrainer, das war ja fast zeitgleich.
Die waren ja auch befreundet.
Die waren befreundet, auch, glaube ich, politisch standen sie sich nah. Mhm. Also das war das will jetzt gar nicht auf die Politik zu sprechen kommen. Das ist manchmal, es gibt so Zeitwenden.
Ja,
also und dann
ja wie Löwe das, Merkel jetzt und sowas. Ja,
genau.
Ja.
Und aber auch 90, dieses Turnier, was wir auch besprochen haben, was in dieser Euphorie auch der kommenden Wiedervereinigung stattfand. Und also, dass sich das auch ein bisschen gegenseitig was gibt. Ne? Dass das also, und das, in dem Fall war es im negativen Sinne, die Zeit war einfach vorbei. Ne?
Absolut. In dem Fall. Wir kommen noch auf die Halbfinals. Wieder mal Brasilien-Niederlande, ja. Wie 4 Jahre zuvor. Wieder Niederlande mit einem überragenden Spiel sich gewehrt gegen diesen großen Favoriten und irgendwie die Holländer und WM, das ist irgendwie auch eine Geschichte.
Es will einfach nicht.
Ne, so eine Aneinanderreihung von eigenen Fehlern, von Querelen im Team, aber auch echt bittere Niederlagen. Cocu ja. Und Ronald de Boer.
Es ist dann auch witzig, dass es dann, da kommen wir natürlich 2010 drauf zu sprechen, als sie dann das Finale erreichen und eigentlich, ich sag mal, fast deutsch gespielt haben. Also nur mit Härte und
genau.
Also eigentlich unholländisch.
Genau.
Und sind sie aber auch nicht Weltmeister
geworden. Ganz genau.
Das besprechen wir später. Aber da waren sie dann raus und ja, die Franzosen hatten dann
es mit Kroatien zu tun. Ja, und ich habe eben gesagt, und das ist eigentlich gar nicht richtig, sie haben gegen Paraguay so in den Abgrund geguckt, eigentlich gegen Kroatien auch. Noch 0-1 mehr. Zurück, 46. Šuka. Oh ja, und dann Lilian Thuram.
Ja.
Der hat, glaube ich, 2 Länderspieltore geschossen.
Ja.
Und die beide in diesem Spiel.
Richtig.
Und der hatte ja die Angewohnheit, der hat ja seinen Körper vom Spiel immer mit Knoblauch eingeölt.
Ja, das habe ich auch gelesen. Ja. Nach dem Motto, damit hält man sich auch die Gegenspieler vom Leib.
Kann man so sagen, ja.
Aber dem Spiel war er halt der Mann.
Ja, war der Mann, hat das Ding gedreht. Frankreich stand im Finale, Kroatien ist dann nachher Dritter geworden. Šuka ist Torschützenkönig geworden. Ja, und um dieses Finale, da ranken sich ja wirklich ein paar Legenden. Ne? Also man hört ja jetzt so, dass man Todesangst um Ronaldo hatte, der ja wirklich kollabiert ist, Schaum vom Mund im Hotel. Er war ja vor der WM lange angeschlagen, verletzt. Ist die Frage, ob er da, ob man ihn vielleicht irgendwie fit gespritzt hat oder sowas. Und ich habe letztens eine Dokumentation gesehen, wo die Mutter sagt, er hätte niemals spielen dürfen in diesem Finale. Ich hatte Angst, dass mein Sohn stirbt.
Ja.
Der war auch wie weggetreten, auch die komplette brasilianische Mannschaft.
Ja, also irgendwie, das waren überhaupt nicht die Brasilianer.
Nee. Und das war für die Franzosen in allen K.O.-Spielen das mit Abstand leichteste Spiel.
Das war für die natürlich ein gefundenes Fressen, auf so einen angeschlagenen Gegner zu treffen. Mhm. Und aber es ist nie geklärt worden, was da eigentlich wirklich war.
Genau, also abschließend geklärt ist es nie worden. Es gab dann auch Gerüchte, Nike hätte darauf gedrängt, dass er spielen muss bei diesem Finale und sowas. Ja, also schon eine ganz, ganz schlimme Geschichte.
Ja. Aber die Franzosen im eigenen Land dann Weltmeister, Kopfball ungeheuer sie dann. Ne,
zwei Treffer und Petit mit dem Pferdeschwanz, der das 3-0 gemacht hat.
Ja.
Ganz souveräner Sieg in einem von den Franzosen durchaus gutklassigen Finale.
Natürlich, also 3-0 ist auch dann ein hoher Sieg, den hatten wir selten in den Finals, ne, dass die hoch, also klar 5-2 von 58, jetzt muss ich überlegen, 4-2 2018, aber hier 3-0, das ist dann auch von der Tendenz her.
Absolut, und damit hatten wir einen 7. Weltmeister.
Ja,
Uruguay, Argentinien, Brasilien, England, Deutschland, Italien und die Franzosen.
Richtig, dann hat das, glaube ich, bis 2010 gedauert, bis dann
ganz genau, dieser elitäre Kreis von 8 Siegern. Und es gibt ja auch übrigens nur 13 Nationen, die jemals ein WM-Finale erreicht haben. Das ist schon wirklich ein ganz exklusiver Kreis.
Absolut. Und 13 Länder, vielleicht kommt ja, mal schauen wir mal, was 2022 dazukommt.
Ganz genau.
Aber jetzt noch mal kurz abschließend, die 90er waren nicht gerade das deutsche Jahrzehnt, was so Weltmeisterschaften anging. Und
man darf nicht vergessen, 96 die Europameisterschaft in England, das ist auch der Verdienst von Bertie Vogts, der natürlich immer so eine Achse sich gebaut hat. Er wollte um Klinsmann vor allen Dingen, der so ein Führungsspieler war. Es gab ja auch immer diesen Konflikt zwischen Matthäus und Klinsmann, den in den 90er Jahren sehr zutage getreten ist. Heute verstehen die sich ja wieder ein Stück weit besser. Ich glaube, dass man die 90er Jahre durchaus bezeichnen kann. Wir hatten natürlich auch in den 70er Jahren oder 80er Jahren selbstbewusste Stars, wenn du nur an Beckenbauer denkst oder sowas. Mhm. Aber 90, finde ich, kam es dann schon in den 90er Jahren, dass auch viele Ich-AGs einfach da waren.
Ja.
Da ging es dann um viele Eitelkeiten und sowas. Und die wurden nicht mehr wie früher so irgendwie, wir machen jetzt mal die Tür zu. Die Presse hat dann auch immer eine größere Rolle gespielt, wenn das ausgetan. Und Bertie Vogts hat da leider, obwohl er wie gesagt auch große Verdienste hat mit dem Europameistertitel, glaube ich, gerade bei den WM-Turnieren so ein bisschen die Souveränität auch gefehlt, das zu handeln. Aber erinnern wir uns an die Wutausbrüche von Beckenbauer 86. Ja. Der war auch nicht immer souverän, das müssen wir auch mal ganz klar sagen.
Klar. Abschließende Frage, bevor wir dann diese heutige Doppelfolge beenden, nochmal an dich persönlich. Wann bist du eigentlich eingestiegen, beruflich in die WMs, dass du da auch selbst berichtet hast? Oder?
Ich habe angefangen 94, aber da also als kleiner Praktikant damals beim DSF, heute Sport 1. Mhm. Ja, und 98 war aber noch nichts mit, da hatten wir gar keine Rechte. 2002 war so die erste WM, wo ich auch selber Beiträge gemacht habe, weil wir damals von Premiere und Sat 1 in diesem Senderverbund als Redakteur hatten wir dann Rechte.
Dann freue ich mich ganz besonders auf 2002, nämlich auf die nächste Folge, weil dann kannst du ja schon aus der Sicht des Sportprofis, des Medien...
Also Nähkästchen.
Ja, so richtig. Aber hallo. Für heute schließen wir das Nähkästchen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder bei der WM 2002. Thomas, danke und wir hören uns wieder. Teilt uns, abonniert und macht das, was man tun sollte. Und dann hören wir uns wieder. Ciao.
Ciao.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Der große WM-Rückblick mit Ralf Friedrichs und Thomas Wagner. Demnächst wieder auf allen Kanälen.